Guten Tag. Wieder beginnt ein neuer Monat. Es ist jetzt schon Oktober und damit Zeit für das 8. Gedicht des Poeta Laureatus, des lorbeerbekränzten Dichters. Das ist Michael Krüger. Der ehemalige Verleger des Hansa Verlags lebt in Berlin und in München, steht kurz vor seinem 80. Geburtstag. Zeit genug, um den Zustand der Welt aus einer gewissen Flughöhe beurteilen zu können. Und das tut er in monatlichen Gedichten. Den Auftrag hat er von einer Jury. Das Preisgeld dazu stammt vom Literarikum in Lech. Mein Name ist Alexander Wasner. Ich bin Kulturredakteur beim SWR. Michael Krüger sitzt im Studio in München, lebt auf dem Land. Und ich frage natürlich als allererstes, wie ist eigentlich das Pilzjahr in diesem Jahr?
Ganz schlecht.
Mies. Mist.
Es ist ganz schlecht. Es ist merkwürdigerweise, dachte ich, weil es doch zwischendurch immer wieder gut geregnet hat, dass wir viele Pilze kriegen. Aber bis jetzt habe ich außer kleinen Maronen nichts gefunden. Also auch keine schönen Täublinge und so. Also die schmackhaften Pilze, von Steinpilzen und dergleichen gar nicht zu reden.
Es gibt gute Rezepte im Netz für Maronenröhrling mit Lorbeer.
Ach, das ist gut. Ich bin ein alter Maronenspezialist, weil das war der einzige Röhrling, der in den Wäldern in Berlin zu finden war.
Ah.
In Berlin, damals noch geteilt, gab es keine Steinpilze. Es gab Tintlinge, die man ganz jung essen konnte. Und, wenn man Glück hatte, eben eine Marone.
Ja.
Und wir sind so weit gegangen in unserer Pilzverzweiflung, dass wir auf dem Friedhof bei uns in der Nähe die Hallimasche, die man ja essen kann, wenn sie ganz jung sind.
Sehr, sehr gut.
Ja, aber sie müssen ganz jung sein, weil sie sonst so versoßen. Und wir sind so weit gegangen, dass wir zwischen den Gräbern welche gefunden haben.
Oh.
Und meine Mutter 1949, 50, die verzweifelt war, die Familie ernähren zu können, ist dann immer am Sonntag Vormittag, wenn die Luft rein war, mit uns auf den Waldfriedhof gegangen, wo Ernst Reuter und auch der Willy Brandt später hingekommen ist. Und da haben wir auf dem noch freien Feld eine Menge Hallimasche gefunden. Aber wenn wir keine gefunden haben, sind wir bis zu den Gräbern vorgestoßen.
Puh, die Geschichte muss ich jetzt erstmal verdauen. Und Sie bitten vielleicht dann die poetische Version des Pilzesammelns uns zu lesen, das 8. Gedicht.
Das 8. Gedicht. Kaum Pilze im 2. Jahr des Krieges. Der Boden zu trocken oder nach dem großen Gewitter zu nass für das Judasohr und den Steinpilz, der nicht flüchten kann über den immer durstigen Sand. Manchmal sieht man eine verlorene Gruppe Faltentintlinge mit ihren grauen, durchlöcherten Helmen oder eine Ziegenlippe, die sich trotz ihrer faltigen Huthaut den Stecken anbietet. In den sauren Laubwäldern jenseits der Autobahn stehen der gut gekleidete Raukopf und der violette Schleierling auf seinem schleimigen Fuß. Ihr Gift wirkt oft erst nach Wochen, wenn wir schon nicht mehr an eine Epochenwende geglaubt haben. Aber auch ohne essbare Pilze ist es immer noch befreiend, im Sommer durch den Wald zu laufen. Ohne Gedächtnis, ohne Zeit und ohne die Ahnung, dass in diesem Moment die Geschichte der Vergangenheit umgeschrieben wird, um sie der Zukunft anzupassen. Die alten Bäume bereiten sich auf das Sterben vor und ziehen die Hornissen an, die lange auf der roten Liste standen. In ihrer Monarchie mit einer stolzen Königin an der Spitze überwintern nur die Arbeiterinnen, die Drohnen erleiden einen frühen Tod. Als ich jung war, hatten wir Angst vor den Drohnen, vor ihrem tödlichen Fleiß. Damals hätte nicht viel gefehlt, und wir wären vernünftige Menschen geworden, weil alles vernünftig klang, besonders der kühne Entwurf unserer Zukunft. Wir mussten viele Sprachen lernen, um uns halbwegs zu verstehen. Wir glaubten, wenn wir glaubten, nicht Gott, sondern der Teufel sei tot. Im Hinterzimmer durften wir auf eigene Faust Pascal lesen, bis wir selbst nicht mehr wussten, wer wir waren. Es gab viel Hilfe, aber keinen Trost. Jetzt also beginnt die Epochenwende. Die Gebrauchsanweisung steht als Fortsetzungsroman in allen Zeitungen. Am Ende meines Weges durch den Wald fand ich dann doch noch ein paar Maronen, die Hochstapler unter den Schwammeln, die wie Steinpilze aussehen wollen.
Danke. Ich mag ja die Namen von Pilzen immer sehr.
Die ja, haben so was Poetisches. Ja, das ist na sowieso die Sprache der Botanik, die Sprache des Waldes, ganz allgemein die Sprache der Botanik ist ja so reich, dass wir uns kaum einen Begriff davon machen können. Wer ein gutes, altes Pilzbuch liest, mit den genauen Beschreibungen der Physiologie der Pilze, der staunt immer, mit welchem Aufwand an sprachlichem Material die beschrieben werden. Das ist fantastisch.
Orangefuchsiger Raukopf, also der Raukopf taucht bei Ihnen auf, da habe ich ihn gegoogelt. Orangefuchsiger Raukopf, orangefuchsiger Schleierling.
Ja. Das sind gerade das Gift, wird natürlich immer mit besonders schönen Worten besprochen.
Satanspilz und Hexenröhrling.
Ja, da muss man wirklich aufpassen, denn tatsächlich habe ich auch Hexenröhrlinge gefunden, die unten einen rötlichen Stamm haben, oben aber so tun, als wollten sie es mit den Steinpilzen aufnehmen. Und wer nicht wirklich was von Pilzen versteht, sollte tatsächlich zu einer Pilzberatung gehen, bevor er das Zeug isst.
Ja, der Satanspilz, der wird ja auch so blau, wenn man ihn anschneidet.
Das stimmt, aber auch die Marone wird bläulich. Und das ist eben auch eine Frage des Wassergehalts. Wenn die Pilze trocken sind, dann kommt das Bläuliche erst spät. Wenn sie sehr nass sind, ist das Bläuliche selbst bei Esspilzen oft vorhanden.
Ich habe manchmal das Gefühl, bei dem, wenn ich das Gedicht durchlese, dass die Pilze klüger sind als wir in diesem Gedicht.
Naja, der Wald, wie Sie wissen, ist auch nicht mehr das, was er mal war. Und die Pilze müssen sich sehr nach der Bodenbeschaffenheit richten.
Sie sind klüger, aber sie stehen etwas ratlos.
Sie stehen ratlos herum. Ich habe früher mal eine Gruppe von Eichpilzen als eine Mönchsgruppe beschrieben, weil sie stehen so traut nebeneinander und man traut sich nicht, sie zu schneiden. Man möchte sie nicht stören in ihrem intimen Gespräch. Während der Hallimasch, da ist jeder, das ist eine moderne Gesellschaft, jeder möchte größer werden, jeder möchte mehr Platz beanspruchen. Die Kleinen fallen unten runter und vertrocknen, während oben alles blüht und gedeiht. Also die Pilze haben sehr viel, sagen auch soziale Energie geladen. Man muss sie nur richtig anschauen.
Sehr, sehr spannend. Über die Hallimasch kann man sehr lange nachdenken.
Ja. Ja.
Wie ist es mit ihrer Stimmung? Geht die mit den Jahreszeiten? Und welche Stimmung ist es dann im Herbst?
Ich habe oft eine Winterdepression. Und die kommt seit einigen Jahren pünktlich mit dem ersten Schnee. Mhm. Ich habe ganz gerne den späten Wald, wenn alles tropft und nass wird, und weil ich dann auch sehe, dass das natürlich notwendig ist. Aber wenn dann der erste Schnee kommt, der noch nicht so richtig liegen bleibt, und wenn alles so unentschieden ist, dann kommt bei mir immer eine merkwürdige Stimmung auf, die mit der Jahreszeit einhergeht. Ich bin also kein Herbstliebhaber. Ja. Ich bin ein Frühlingsliebhaber.
Ah, ja.
Auch das ist seltsam, nicht? Denn Frühling blüht alles auf, nur um im Herbst wieder zu verschwinden. Während der Herbst ist eben doch eine Zeit der Einkehr und sozusagen des Versuchs, auch das Jahr zu bewältigen.
Ist aber dadurch ja auch eigentlich eine sprachliche Jahreszeit, oder? Weil man dann nachdenken muss, wie fasse ich meine Erinnerungen an den Frühling und den Sommer?
Das stimmt. Der Frühling kennt den Jubel und der Herbst kennt die Einkehr und die Reflexion.
Und da taucht bei Ihnen jetzt die Zeile auf, wir glaubten, wenn wir glaubten, nicht Gott, sondern der Teufel sei tot, und die 68er-Rebellion, die so ein bisschen da mitschwingt, und Ihre Erinnerungen jetzt kurz vor dem 80. Geburtstag.
Naja, vieles schwingt mit in so einem Text, der eigentlich von den Pilzen handelt, aber doch in Wirklichkeit der Versuch ist, die heutige Zeit in irgendeiner Weise zu verarbeiten, und das gelingt mir immer schlechter. Man kann sich einfach nicht vorstellen, dass wir in einer Zeit leben, die eben alles, was in der Vergangenheit an Möglichkeiten geboten wurde, die Welt zu verstehen, kaputt geht oder kaputt geschlagen wird. Und wenn nun ein Dreivierteljahr alte Krieg, der ganz Europa verheert und wahrscheinlich doch am Ende die ganze Welt nochmal verändert, und zwar nicht zum Guten, nicht zum Guten. Das macht mich tatsächlich krank. Das macht mich krank. Ich kann es kaum ertragen, wenn ich morgens die Zeitung lese. Weil die ganze Welt brennt, überall brennt es, und wir wissen, dass wir eigentlich verloren haben. Und wenn man jetzt die Aufnahmen anguckt, die von den Satelliten und den neuen Geräten auf dem Mond von der Erde gemacht werden, sieht man diesen kleinen Ball, auf dem so viel unerhört Schönes geschaffen wurde, aufgrund natürlich von Unterdrückung und Ausgrenzung und so weiter. Aber wir haben eine große Aufklärung gehabt. Wir haben gehofft, dass nicht Pascal recht hat, sondern Kant. Ja, und am Schluss sitzen wir da und können nur denken, dass das sehr viel umsonst gewesen ist.
Da muss man schwer durchatmen einmal.
Naja, man darf auch sich nicht sozusagen gehen lassen. Das sage ich auch immer von Leuten, die darunter schwer leiden. Man darf sich nicht gehen lassen. Man muss weiter überlegen, was man machen kann. Aber die Bedingungen, unter denen jetzt etwas geschieht, hat man den Eindruck, werden sozusagen aus dem System heraus immer schlechter. Und das macht einen wirklich mürbe.
Und jetzt kommt noch Corona.
Das kommt auch noch hinzu. Und da ich eine schwere Erkrankung habe, darf ich keinerlei Infektionen kriegen und muss also höllisch aufpassen. Deshalb ist es für mich auch sehr schön, hier in einem leeren Studio zu sitzen.
Und sind Sie jetzt mehr auf dem Land oder in der Stadt?
Ich bin im Moment mehr auf dem Land. Ja. Im Winter, wenn es zu kalt wird, ist es schwer, das Häuschen zu wärmen. Und dann werde ich sicher öfter in der Stadt sein. Auch um das Schöne zu sehen, auch mal um ein Konzert zu gehen. Und ich habe jetzt sehr engen Kontakt zu jedem Baum, zu jedem Pilz, zu jedem Strauch. Aber wir haben ja auch eine andere Seite, und die möchte ein Konzert sehen und ein Theater und manchmal sogar einfach nur Menschen.
Trauen Sie sich denn auf die Buchmesse?
Ich werde einen Tag zur Buchmesse kommen, um guten Tag zu sagen. Und es kommt auch ein Buch bei Suhrkamp, das ich jedenfalls sozusagen dort in die Hand nehmen will. Aber dann fahre ich wieder nach Hause.
Herr Krüger, herzlichen Dank. Wir sprechen uns in einem Monat wieder.
Da freue ich mich jetzt schon drauf. Ich wünsche Ihnen alles Gute.
Vielen Dank. Ich sprach mit Michael Krüger, dem amtierenden Poeta Laureatus des Literarikums in Lech, über sein achtes Gedicht. Mein Name ist Alexander Wasner.